im Gottesdienst, weil wir das Markus-Evangelium so langsam, aber sicher zum Ende kommen. Und das Markus-Evangelium, habe ich schon ganz oft gesagt, das ist so eine Art Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Eigentlich wird schon ganz früh davon die Rede, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten Jesus ans Leben möchten. Dass sie ihn lieber tot als lebendig sehen. Dass sie vom Neid zerfressen sind. Und wir sehen am Ende des Markus-Evangeliums, wie dieser Weg zum Kreuz Tatsache wird. Wie Jesus verraten wird. Wie die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten, ein Gremium von etwa 70 führenden Juden, die den Römern gegenüber auch verantwortlich waren für das jüdische Volk, wie die sich zusammengetan haben, Jesus haben verhaften lassen, versucht haben, eine Anklage zu konstruieren und ihn dann letztlich vor Pilatus gebracht haben. Und heute sind wir an dem Punkt, wo Jesus stirbt, wo Jesus ans Kreuz genagelt wird und stirbt. Und ich möchte gern direkt mit dem Ende meines Textes einsteigen. Ich werde nur bis Vers 37 lesen und möchte uns mit hineinnehmen in die letzten 3 Stunden von Jesus am Kreuz. Um 9 Uhr wird er gekreuzigt und um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das mache ich jetzt nicht, um hier zu blöffen, sondern das ist tatsächlich so im Markus-Evangelium aufgeschrieben, oder? Die Übersetzung stammt nicht von mir, sondern von Markus, der das Evangelium geschrieben hat. Und das ist das, was Jesus wahrscheinlich mündlich gesagt hat. Und das ist ein Zitat von Psalm 22. Psalm 22, Vers 1. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das betet Jesus am Kreuz. Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Wir haben ja 4 Berichte in den Evangelien über das Leben und auch über das Sterben von Jesus. Und wir wissen, dass Jesus mehr gesagt hat als diesen einen Satz, aber im Markus-Evangelium ist es einfach dieser eine Satz, den Jesus am Kreuz sagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein Satz, der schon viele zum Rätseln gebracht hat. Was passiert hier? Einer, der gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Einer, der gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Einer, der Zugriff hat auf Gottes Macht, Gottes Weisheit. Einer, der Gewalt über die Natur hat, sagt auf einmal, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Albert Schweitzer hat zum Beispiel gesagt, ja, der Jesus war da offensichtlich desillusioniert. Er hat gedacht, dass irgendwann die Rettung kommt. Und merkt, dass es nicht gelungen ist. Ich glaube nicht, dass Jesus hier desillusioniert war. Denn wir lesen später, dass einer der Römer, die Jesus gekreuzigt haben, durch diesen Tod beeindruckt war und zum Schluss kommt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ich glaube, das würde er nicht sagen, wenn da einer in Verzweiflung und Desillusion am Kreuz stirbt. Jesu Tod am Kreuz ist durchaus ein bisschen ungewöhnlich, denn eigentlich hingen die Leute ja stundenlang, zum Teil tagelang am Kreuz. Das Kreuz ist ein unglaublich unangenehmes Thema. Ich weiß nicht, ob euch das so geht, vielleicht habt ihr heute Morgen gedacht, na, hoffentlich ist er endlich mal fertig mit der Kreuzesreihe. So viel übers Kreuz reden. Und ich muss dann ja immer wieder betonen, dass das Kreuz damals kein Modeaccessoire war. Dass niemand ein Kreuz um den Hals getragen hat, sondern dass das Kreuz ein Ort der Hinrichtung war, wo die Leute elendig verreckt sind. Das war ein Tod, den die Römer für Sklaven verwendet haben. Es war noch gnädig, dass man sie vorher gegeißelt hat. Denn manche sind bei dieser Folter der Geißelung, das war ja nicht nur eine Auspeitschung, sondern das waren Lederriemen, wo Knochenstücke eingeflochten waren. Und da wurden schon Fetzen aus der Haut gerissen und da lief schon das Blut in Strömen. Einige sind schon bei dieser Folterung gestorben. Und das war eigentlich gnädig, denn ansonsten ist man am Kreuz aus Erschöpfung und an Kreislaufversagen gestorben. Das war eine brutale Hinrichtungsmethode, die die Römer eingesetzt haben, um, wie man das so bei Hinrichtungsmethoden macht, oder zur Abschreckung. Deswegen, Josephus berichtet es bei der Belagerung von Jerusalem, oder? Das habe ich euch auch schon mal erzählt, aber ihr müsst euch ja nicht alles merken. Ich erinnere euch da gerne dran und wer es noch nicht gehört hat. Josephus ist ja ein Geschichtsschreiber, ein Jude, der zu den Römern übergelaufen ist, der einen Bericht über den jüdischen Krieg geschrieben hat, 70 nach Christus. Und da heißt es, dass alle, die aus Jerusalem geflohen sind in der Belagerung, wurden gefangen genommen und an Kreuze genagelt. Und die Soldaten hatten so richtig ihre Freude daran und haben die Juden in unterschiedlichen Positionen an die Kreuze genagelt. Und es waren so viele Leiber, dass man zu wenig Kreuze für die Leiber hatte und für die Leiber zu wenig Platz an den Kreuzen. Einfach nur, um deutlich zu machen, was die Kreuzigung war. Oder? Kein Modeaccessoire. Und gerade deshalb ist es ja umso erstaunlicher, dass die ersten Christen, die ja auch Juden waren, immer wieder von diesem gekreuzigten Jesus gesprochen haben. Mit dem Kreuz hat sich doch niemand gerühmt. Mit dem Kreuz hat niemand, da war niemand stolz drauf. Und für die Juden erst recht, denn es heißt im Alten Testament, wer am Holz hängt, der ist von Gott verflucht. Und für die Juden gab es da keinen Unterschied, ob das jetzt ein Kreuz war oder ein einfacher Pfahl. Und wir haben uns schon lange damit befasst, warum geht Jesus diesen Weg? Und vielleicht sagen wir, warum eigentlich? Ich werde es am Ende ein bisschen zusammenfassen. Aber hier an dieser Stelle möchte ich gern einfach das mit dieser Gottverlassenheit hervorheben. Meint Jesus das wirklich ernst, was er da sagt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort lautet ja. Ja. Am Kreuz stirbt Jesus von seinem Vater verlassen. Und warum? Und warum ist es ein Thema, was auch uns angeht? Da hilft uns Paulus, 2. Korinther 5, Vers 21. Da sagt Paulus, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Von Gott verlassen. Die Finsternis bringt es auch ein bisschen zum Ausdruck. Die Schöpfung unterstreicht es. Und das ist keine Theaterszene. Kein Visual Effekt. Sondern ein Moment, wo wir merken, hier geschieht mehr als einfach nur der Tod eines Menschen. Hier geschieht das, kommt es zur Erfüllung, was Jesus mal von sich selbst gesagt hat in Markus 10, Vers 45 sagt er, ich bin nicht gekommen, dass ich bedient werde, sondern damit dass ich diene, dass ich mein Leben als Lösegeld gebe für die vielen. Und von Gott verlassen, das sind wir Menschen eigentlich, wenn wir uns selbst überlassen sind. Ich habe mir genau die gleiche Frage überlegt mit der Gottverlassenheit. Ich habe auch im Duden nachgeschaut. Mein Hochdeutsch hat ja schon ein bisschen gelitten und ich will immer ein bisschen, also ich kann ja sowieso kein Hochdeutsch, gell? Das ist ja alles nur Geblöffe. Das Bundesland, wo ich herkomme, hat den Slogan, wir können alles außer Hochdeutsch. Das darf euch immer trösten, ich kann kein Hochdeutsch. Ich habe nicht gewusst, was Akkusativ ist, als ich Matura gemacht habe. Genau, ich brauche immer wieder eure Gnade. Aber Gott verlassen, also ich meine, ihr wart vielleicht schon mal in einer gottverlassenen Gegend. Ich habe mir überlegt, gibt's das in der Schweiz? Beatenberg vielleicht, ja? oder Awangen, aber sicher nicht Wielen. Gottverlassene Gegend ist eine Gegend in unserer Sprache, wo wir einsam sind, oder wo man alleine ist, wo nicht der Bär steppt, der in der Stadt wohnt, sondern wenn man irgendwo auf dem Kaff hockt und völlig abgeschnitten ist vom Puls. Genau, aber in unserer Sprache bedeutet das, dass man alleine ist, dass man einsam ist, dass man sich einfach abgeschnitten vorkommt, hilflos, Gott verlassen. Manchmal sagt mir auch, du bist von allen guten Geistern verlassen, oder? Damit meint man wahrscheinlich sowas Ähnliches. Aber ich glaube, Jesus meint gar nicht diese Gottverlassenheit hier. Er meint nicht, dass er jetzt auf einmal alleine ist, sondern er meint tatsächlich, dass er diese Macht spürt, die die Sünde über unser Leben hat und dass wir nicht Gott suchen, dass wir Gott nicht lieben, dass wir uns nicht danach sehnen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, dass uns das so von Gott trennt, dass wir wirklich von Gott verlassen sind. Und wenn wir unsere Nachrichten schauen, wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir unsere Gesellschaft schauen, wenn wir all das sehen, was an Krankheit und Tod und Krieg und Streit unser Leben prägt, dann sehen wir, was Gottverlassenheit heißt. Dann sehen wir all das, was kaputt gegangen ist in dieser Welt, weil Menschen Gott verlassen haben. Und ich glaube, deswegen ist das Kreuz für uns unangenehm. Ist die Geschichte von Jesu Tod keine unserer Lieblingsgeschichten, die wir von Haus aus unseren Kindern vorlesen oder wo wir sagen, oh ja, da will ich mal wieder eine Predigt drüber hören. Weil es uns mit Gott und uns selbst konfrontiert. Weil am Kreuz etwas deutlich wird, was nicht nur für die Menschen damals gilt, sondern auch für uns heute. Ich glaube, dass es für uns äußerst schmerzhaft ist, das Evangelium zu hören. Und gleichzeitig unglaublich heilsam. Ich habe letzten Sonntag bereits eine Definition vom Evangelium gebracht, die ich gerne heute Morgen nochmal bringen möchte. Als Ermutigung und als Erinnerung. Und die besteht aus zwei Teilen. Und ich glaube, die kann uns wirklich helfen, das Evangelium zu verstehen, was da am Kreuz geschehen ist und auch ein Stück weit zu helfen, aus dem Evangelium herauszuleben. Tim Keller oder Stephen Beck haben das formuliert. Und die Formulierung lautet so: In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und diese beiden Linien, die kommen am Kreuz zusammen. Diese beiden Linien, die treffen sich am Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz, um uns von der Gottverlassenheit zu erlösen. Und gleichzeitig erlebt er selbst, was Gottverlassenheit heißt. Stellvertretung nennt es die Bibel. Luther hat es den fröhlichen Wechsel genannt. Dass da jemand meine Sünde trägt, der es gar nicht verdient hat. Damit ich die Gerechtigkeit bekomme, die ich nicht verdient habe. Und deswegen ist Christentum keine moralische Botschaft im Kern. Deswegen geht's mir beim Glaube an Jesus nicht um Moral und Regeln zuerst und im Kern, sondern es geht um unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir da Jesus am Kreuz hängen sehen, dann und uns überlegen, was er da alles durchgemacht hat, und wir werden uns jetzt gleich noch ein bisschen auf den Weg machen und ihn an das Kreuz begleiten, dann merken wir so, So stellt man sich einen vor, der von Gott verlassen ist. Nachdem Jesus von den Juden nachts gefangen genommen worden war und vor so ein improvisiertes Gerichtsverfahren gestellt wurde, am Morgen wurde er dann offiziell verurteilt, für schuldig befunden und Pilatus übergeben. Pilatus hat, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, eigentlich versucht, sich selbst da rauszuhalten und hat auch den Eindruck gehabt, dass Jesus unschuldig ist, aber hat gut durchschaut, was da abgeht, aber hat letztlich sich doch auf das Spiel eingelassen, hat ihn ausgeliefert und danach heißt es, dass diese Soldaten Jesus gegeißelt haben und dass sie ihn mitgenommen haben. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Dieser kurze Hinweis, wahrscheinlich, also es können bis zu 600 Soldaten gewesen sein. Gut, vielleicht haben ein paar geschlafen, vielleicht war es auch nur ein Drittel davon. Aber Pilatus war in Begleitung einer starken Truppe nach Jerusalem gekommen. Eigentlich hatte er sich in Caesarea aufgehalten. Aber zu diesem Passafest kam er nach Jerusalem, um für Ordnung zu sorgen und im Zweifelsfall auch schnell einschreiten zu können. Und diese Soldaten, die nehmen Jesus mit in den Palast, wahrscheinlich den Palast des Herodes, den hat sich natürlich der Pilatus geschnappt in der Situation. Und sie riefen die ganze Mannschaft zusammen und dann beginnt dieses Spiel mit Jesus. Sie machen eine Theaterszene mit ihm. Er, der schon gegeißelt ist, der schon blutüberströmt ist, dem hängen sie ein purpurfarbenes Gewand um, flechten eine Krone aus Dornzweigen, setzen sie ihm auf und dann riefen sie ihm zu, es lebe der König der Juden. Wir merken, die Anklage, die Jesus letztlich ans Kreuz bringt, ist Rebellion, Aufstand gegen das Römische Reich, eine potenzielle Gefahr für Pilatus und das Besatzungsregime. Es ist nicht weiter weg von der Wahrheit, oder? Er hat immer gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat sich immer versucht, aus den politischen Fragen herauszuhalten, aber letztlich schaffen es die Juden, ihn deswegen dran zu bekommen. Und dieses Todesurteil steht dann auch am Ende über seinem Kreuz. Und die römischen Soldaten, die machen ihren Spaß mit Jesus. So sieht es aus, wenn Gott den Menschen überlassen ist. Dann tun sie, wenn er sich ihnen überlässt, dann spielen sie mit ihm ihr Spiel. Und das war durchaus was Normales, das ist nichts Besonderes. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihn zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurgefarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Wir merken hier, Jesus ist jemand völlig anderes, als er es bisher war im Markus-Evangelium. Und als es wir vielleicht aus dem Jesus-Film kennen. Da ist Jesus derjenige, der die Szenerie bestimmt und Menschenleben verändert. Tote zum Leben auferweckt, Kranke heilt, gute Predigten hält, Beifall bekommt vom Publikum. Aus 5 Broten und 2 Fischen genügend Material macht, um eine ganze mehr als 5000 Menschen zu versorgen. Der in Diskussionen am Ende die Gegner zum Schweigen bringt. Der mit seiner Macht, mit seinen Taten und mit seinen Werken Menschen beeindruckt hat. Hier ist er einfach still. Hier ist er bereit, das über sich zu ergehen zu lassen. Er wehrt sich nicht. Er wehrt sich nicht, als er vor Pilatus steht. Er bezeugt, dass er der König der Juden ist, aber er meint damit was anderes. Er meint nicht den politischen Herrscher, sondern er meint der lebendige Gott. Wir merken, was es heißt, dass Jesus von Gott verlassen ist. Keine übernatürliche Macht setzt er ein. Keine Wunder geschehen. Ja, er ist sogar zu schwach, um sein eigenes Kreuz zu tragen. für die Juden eine unvorstellbare Idee, dass der Messias zu schwach ist, um irgendetwas zu tun. Dass derjenige, auf den sie ihre Hoffnung setzen, dass er sie von den Römern befreit, dass der jemand anders braucht, der ihm hilft und ihn unterstützt. Aber bei Jesus ist es so, unterwegs begegnet ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Zyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte, auch das ist wieder Markus Evangelium. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Da geht's beim Wein mit Myrrhe vermischt, das habe ich nachgelesen, das verwendet man teilweise Myrrhe heute noch bei Colitis ulcerosa, das wirkt beruhigend, entspannend, auch auf die Darmkrämpfe reduzierend. Da ging es eigentlich darum, dass man das Leiden verlängert. Oder? An den Nägeln, durch die Hände. Und durch die Füße stirbt keiner. Aber an der Erschöpfung. Und wenn man ihnen solche Sachen gibt, dann ist es eigentlich der Versuch, das Leiden zu verlängern, damit er länger durchhält. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus, seine Kleider verteilten sie unter sich, sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz aufgebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Wir merken, wie gottverlassen Jesus da ist, wie er dem ausgesetzt ist, dass Menschen ihren Spott mit ihm treiben. Dass sie ihm erklären, was er doch alles könnte und was er alles sollte. Dass sie ihn ermutigen, doch aufzuhören mit dem Weg, den er gerade eingeschlagen hat. Aber Jesus hat gesagt: Vater, ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Aber es ist nicht nur so, dass es einfach Menschen sind, die vorbeigehen, die vielleicht zum Passafest gehen, die den Kopf über ihn schütteln, die Sprüche über ihn klopfen, sondern die hohen Priester und Schriftgelehrten kommen selber. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Wieder der Versuch, ihn zu verhöhnen. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Warum stirbt Jesus für mich? Es gibt in diesem Text gibt's viele Möglichkeiten, Dinge herauszuheben, zu zeigen, dass ganz viele Parallelen zu irgendwelchen Psalmtexten da sind, dass sich Dinge erfüllen, die im Alten Testament gesagt sind. Aber ich möchte gern diesen Punkt herausheben: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum stirbt Jesus für mich? Weil er stellvertretend für mich stirbt. Weil er stellvertretend sein Leben für mich gibt. Weil er, der keine Schuld hat, bereit ist, die Schuld der Welt zu tragen. Das ist die Erklärung, die Gottes Wort, die Paulus uns immer wieder gibt. Das ist das, wo wir immer wieder gesagt bekommen im Neuen Testament, bei Paulus, bei Petrus, bei Johannes, dass in diesem Kreuz sich unser Schicksal verändert. Weil Jesus für uns stirbt, können wir durch ihn freien Zugang zu Gott haben. Und natürlich, ich verstehe die Frage, hat Gott das nötig, dass da einer für ihn stirbt? Und die Antwort lautet, nein, wir haben es nötig. Wir haben es nötig. Wir sind von Gott verlassen. Wir sind schuldig gegenüber Gott. Selbst der perfekteste Mensch wird eines Tages vor Gott treten und merken, an bestimmten Punkten entspreche ich nicht der Gerechtigkeit, die Gott von mir erwartet. Und Gott wartet nicht auf diesen Moment, wo wir dann schamerfüllt vor ihm stehen, sondern bereitet uns einen Weg zur Freiheit und zur Gerechtigkeit, der nicht über unsere eigene Leistung erfolgt. Gott wartet nicht auf diesen Moment, wo er mit uns abrechnen kann und wo wir uns versuchen, selbst zu rechtfertigen, sondern er rechtfertigt uns durch Jesus. Hat Gott das nötig? Nein, ich habe das nötig. Wir haben das nötig. Es ist meine Gottverlassenheit, die Jesus auch ans Kreuz bringt. Wie hat Paulus das formuliert? Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich weiß, es gibt noch viele Fragen, die damit zusammenhängen, aber ich möchte gern versuchen, mal einiges zusammenzufassen von dem, was ich in den letzten Predigten gesagt habe. Der Tod von Jesus beginnt damit, dass Menschen ihn verraten, verlassen, verhaften, verklagen, verhöhnen und ablehnen. Das Evangelium gibt uns eine klare Antwort darauf, warum stirbt Jesus am Kreuz? Ja, weil die Menschen sich gegen ihn verschwören, weil sie ihn ablehnen. Aber es zeigt noch viel mehr, und das habe ich versucht immer wieder zu betonen, und heute habe ich es nur angedeutet, Jesus selbst sagt es auch, dass die Schrift erfüllt wird. Dass im Sterben von Jesus sich Dinge erfüllen, die im Alten Testament schon angekündigt sind. Dass da ein Gottesknecht kommt, der anstelle derer stirbt, die eigentlich schuldig sind. Dass der, der keine Sünde hat, für die stirbt, der sündig ist. Das wird schon in der Schrift angekündigt und viele andere Dinge auch. Und Jesus bezieht es auf sich selbst und sagt, die Schrift muss erfüllt werden. Und letztlich merken wir, Jesus ist bereit, diesen Weg freiwillig zu gehen, auch wenn es kein einfacher Weg ist. Vielleicht erinnern wir uns daran, im Garten Gethsemane betet Jesus, ringt mit Gott, ringt mit seinem Vater und sagt, wenn möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er meint damit nicht nur das Leiden, sondern auch die Gottverlassenheit. Dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz sterben musste, dann meint sie damit, dass Gott das so wollte. Es ist kein übernatürliches Gesetz, was Gott dazu zwingt, für uns zu sterben. Gott schuldet uns nichts. Aber Gott will diesen Weg gehen. Gott will am Kreuz, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt. Der Vater will es. Und Jesus selbst ist es, der erklärt bei der Einsetzung des Abendmahls in seinen Ankündigungen in Markus 10, 45. Jesus selbst ist es, der sagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld für die vielen, für uns. Stellvertretend. Ich sterbe nicht wegen mir. Ich sterbe wegen euch. Um mich, um uns aus unserer Gottverlassenheit zu retten. Und wenn du die Frage stellst, warum will denn das Jesus? Warum will der Vater das? Warum will Gott das? Warum geht Jesus diesen Weg? Dann gibt uns die Bibel eine Antwort und die Antwort lautet, weil er dich liebt. Und wenn die Bibel davon spricht, wenn das Johannesevangelium davon spricht, dass Gott Liebe ist, dann kennt es keine Liebe ohne das Kreuz. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das schreibt Johannes, einer der Jünger von Jesus. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Jesus ist nicht das gute Beispiel, dem wir nacheifern sollen. Jesus ist nicht das große Vorbild. Jesus ist nicht der Idealist, der uns mit seiner Philosophie aufklärt über Moral und Recht, sondern Jesus ist der, der uns den Weg zu Gott öffnet durch die Gottverlassenheit am Kreuz. Und wenn du dich fragst, warum immer wieder dieses Kreuz, dann hat es zwei Gründe. Damit wir sehen, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Es gab Phasen meines Lebens, da fand ich mich sehr cool und besser als andere. Und je älter ich werde, desto besser lerne ich mich kennen. Ich glaube nicht, dass das Christentum eine Religion ist, die klein machen will, damit sie uns danach groß machen kann. Ich glaube nicht, dass es im Christentum darum geht, den Menschen erst schlecht zu machen und ihn dann wieder gut zu machen. Aber ich glaube, dass Jesus uns einen Spiegel vorhält. Er hat mal gesagt, die zwei wichtigsten Gebote sind: Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was du hast, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er hat gesagt, darin ist alles zusammengefasst. Und wisst ihr, wenn ich die beiden Maßstäbe, nur diese beiden Fragen an mein Leben anlege und frage, habe ich Gott geliebt? Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin? Dann erschrecke ich manchmal. Und immer wieder. Und in der Zwischenzeit muss ich sagen, ja, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber, und das ist die zweite Botschaft des Kreuzes, in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Dass Gott uns nicht den Rücken zukehrt. Dass Gott uns nicht ablehnt, sondern dass er uns einlädt. Warum feiern wir heute Abend mal? Warum hat Jesus gesagt, erinnert euch daran, wenn ihr das Abendmahl feiert? Warum? Um uns zu zeigen, wie schlecht wir sind und darüber zu triumphieren und uns in unserer Schlechtigkeit nach unten zu drücken? Nein. Ich glaube, Jesus spricht von Sünde und Schuld und das Kreuz spricht von unserer Sünde und Schuld, damit wir frei werden für Gott. Damit wir bereit werden, umzukehren. Damit wir bereit sind, unsere Gottverlassenheit zu verlassen. Gott ist schon lange auf uns zugekommen. Das Kreuz lädt uns ein, Vergebung anzunehmen. Gott zu suchen. Und uns nach seiner Liebe auszustrecken. Das Evangelium erinnert uns daran. Das Abendmahl erinnert uns daran. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Deswegen ist es nicht egal, welche Moral wir leben. Weil wer Gott liebt, der wird nicht beliebig leben. Wer Gott liebt, der wird nicht beliebig leben. Wer Gott liebt, der wird nach seinem Willen fragen. der wird seine Zeit und sein Geld und seine Kraft für Gott einsetzen. Christentum ist nicht Relativismus. Nicht nach dem Motto, egal was du getan hast, schwamm drüber, versuch's einfach besser. Christentum ist kein Moralismus. Nicht nach dem Motto, lies die Bibel, bet jeden Tag, geh in Gottesdienst, ja. Komm zur Gebetsstunde. Gib deinen Zehnten. Spende für den Umbau. Christentum ist nicht Moralismus, sondern ist die Einladung zu einer intimen Beziehung mit Gott. Ist die Möglichkeit, Gott persönlich kennenzulernen. Ich habe das beim Treffen mit den Hauptleitern von Kindermitarbeitern gesagt, ich habe es letzten Sonntag gesagt, und habe gesagt, das Ziel meiner Predigten ist, dass jeder, der zuhört, irgendwann anfängt, eine leidenschaftliche, lebenslange und lebensverändernde Liebesbeziehung zu Gott zu beginnen. Das Ziel meiner Predigten ist nicht, dass wir eine heiße Affäre haben. Das Ziel meiner Predigten ist nicht, dass wir auf einen Kaffee mit Jesus gehen und sagen, du beeindruckst mich. Das Ziel meiner Predigten ist, dass wir ihn lieben. Dass wir ihn besser verstehen. Und dass wir anfangen, in einer Liebesbeziehung mit ihm zu leben. Und jeder Gottesdienst ist ein Date. Ist die Einladung, diese Beziehung zu vertiefen. Sich wieder neu auf den Weg zu machen. Jedes Lied, jeder Lobpreis, die Gelegenheit, Gott zu staunen über das, was Gott ist und was er uns schenkt. Jesus stirbt am Kreuz, um uns aus unserer Gottverlassenheit zu retten und uns die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Und eben dann kann man in gottverlassenen Regionen sitzen und in gottverlassenen Käfern und doch nicht gottverlassen sein. Weil Gott bei uns sein möchte. Weil Gott uns liebt. Wir singen miteinander, bevor wir das Abendmahl feiern, ein Lied. Ein Lied über das Kreuz. Kannst du es kurz einblenden? Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, welches. Das Abendmahl ist nichts, was die Kirche erfunden hat, sondern das geht auf Jesus zurück. Das Abendmahl ist nicht im Kern ein sozialer Akt, der uns hier miteinander verbindet und der uns hilft, schöne Gottesdienste zu gestalten, sondern es erinnert uns an das Evangelium, an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir lesen, dass Paulus das gelernt hat von den anderen Jüngern, was er uns in 1. Korinther 11 schreibt. Er sagt, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Das Abendmahl ist keine Einladung in eine bessere Welt. Das Abendmahl ist kein Weg, kein magischer Weg hin zu einem perfekten, heilen Leben. Aber es ist die Einladung zur Beziehung, zur Vergebung. Und zur Freude. Deswegen ist das Abendmahl auch kein trauriges Fest. Sondern wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Wir wissen, dass er lebt. Wir wissen, dass es nicht nur schöne Worte waren, sondern dass er heute auch da ist. Und das Abendmahl ist die Gelegenheit, das, was das Kreuz sagt, für mich persönlich anzunehmen und auch persönlich und symbolisch zum Ausdruck zu bringen. Und jeder, der das gerne möchte, ist herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Das Abendmahl spricht davon, dass Jesus für mich gestorben ist. Und dass ich seinen Leib, dass das, was er für mich getan hat, dass ich das annehme. Herzliche Einladung zum Abendmahl.